Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Rainer Eppelmann, geboren 1943, das heißt kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in Berlin, inzwischen 83 Jahre alt, verheiratet, 5 Kinder, 4 Enkelkinder und schon 4 Urenkel. Können noch ein paar mehr werden. Bin Bürger der Hitler-Deutschlands gewesen. Davon habe ich aber als Säugling nicht so viel mitgekriegt. Bin Bürger in einer deutschen demokratischen Republik gewesen, die nie eine demokratische Republik war. Hab den Tag der Mauerschließung erlebt, als einer, der zuvor in West-Berlin gelernt hat und dann von einem auf den anderen Tag als Bauhilfsarbeiter arbeiten durfte. Von daher nicht, wie ursprünglich geplant, das Abitur machen konnte, um dann zu studieren, sondern Maurer lernen durfte. Bin Waffendienstverweigerer gewesen in der DDR. Die DDR war übrigens das einzige Land im Warschauer Vertrag, in dem man die Möglichkeit hatte, den Dienst mit der Waffe zu verweigern. Man hatte Soldat zu sein, man trug Uniform, man war kaserniert, aber man brauchte keine Waffe in der Hand zu nehmen, man brauchte auch an Schlachtenübungen nicht teilzunehmen. Ich bin dann im Militärgefängnis gewesen, weil ich mich geweigert habe, den Offizieren zu versprechen, ich würde alles machen, was sie sagen. Ja, nachher Pfarrer geworden, als es darum ging, mich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, wie willst du die nächsten 30, 40, 50 Jahre in der DDR leben? Gehörte dann mit zu denjenigen, ich bin Pfarrer geworden und gehörte dann mit zu denjenigen, die dafür ein bisschen dazu beigetragen haben, dass die Deutsche Demokratische Republik, so wie sie unter Walter Ulbricht oder Erich Honecker war, zu Ende kam. Wir hatten eine sogenannte friedliche Revolution. Und dann gab es die demokratisch gewählte Regierung in der Deutschen Demokratischen Republik. Da bin ich Minister in diesem Kabinett von Lothar de Maizière gewesen. Und zwar interessanterweise Minister für Abrüstung und Verteidigung. Ein Titel, den ich mir selbst gesucht hatte. Bin dann mit der Deutschen Einheit Mitglied des Deutschen Bundestags geworden in den ersten gesamtdeutschen freien Wahlen in Deutschland. Und bin dann 4 Legislaturperioden lang Mitglied im Deutschen Bundestag gewesen. Hatte da die herausfordernde Aufgabe, neben meiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter 2 Enquetekommissionen zu leiten, die sich damit beschäftigen sollten, sich mit der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik auseinanderzusetzen. Bin stolz darauf, dass die 32 Protokollbände, die es aus diesen beiden Enquetekommissionen gibt, dass die zu 100% gedruckt worden sind. Normalerweise hat man im Bundestag nach Enquetekommission 1 oder 2 oder höchstens 3 Bücher gedruckt, aber mit der Hilfe der damaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth konnte das realisiert worden. Als ich das vortrug, hat man schallend gelacht, so nach dem Motto, hatten wir noch nie. Aber als die Bundestagspräsidentin sagte, ich will das aber, wurde es eben doch gemacht. Nachdem die beiden Enquetekommissionen vorbei waren, wurde eine Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gegründet. Das war im Spätherbst 1999 und seit diesem Tag bin ich immer wieder gewählt, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur geworden und bin es noch bis heute.
Herzlich willkommen, lieber Herr Eppelmann, in der Konrad-Adenauer-Stiftung im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung. Wir feiern Jubiläum als Podcast 4 Jahre, als vereintes Deutschland schon 35 Jahre. Und von Ihnen wird ein Zitat überliefert, das besagt, Sie müssten noch 11 Jahre jetzt auf dieser Erde weilen, bis Sie länger in der Demokratie als in der Diktatur gelebt haben. Das wünsche ich Ihnen jetzt schon zum Einstieg. Dann würden wir nämlich auch noch den 46. Tag der deutschen Einheit gemeinsam hier in Berlin verbringen.
Ich lade Sie jetzt schon zu dieser Feier ein.
Das wird auch ein großes Fest werden, hoffentlich. Sie waren zuletzt in der Mongolei. Was ich nicht wusste, das haben Sie mir gerade im Vorgespräch verraten. Die Mauer wurde am 9. November geöffnet und einen Tag später, haben Sie erzählt, gab es in der Mongolei eine vergleichbare Situation. Was ist da passiert?
Ja, da haben die Bürger, engagierte Bürger in der Mongolei zu den Regierenden gesagt, wir wollen euch nicht mehr, wir wollen die Mongolei wieder zu dem machen, was sie mal war. Ein Land mit vielen Viehherden und wir Menschen sind diejenigen, die auf ihre Tiere auffassen und mit denen leben können. Wir wollen das nicht weitermachen, was uns der große Stalin 1921 aufgedrängt hat, dass wir ein Bauernvolk werden sollten. Bei uns in der Mongolei wächst aber außer Gras nichts, sodass das schrecklich gewesen ist. Und wir wollen jetzt zurück zu unseren alten Traditionen. Denn haben Sie auch die Wahlen gewonnen, die ersten freien Wahlen gewonnen, sind gewählt worden und haben dann das ganze Land nicht einfach und dann auch noch problemlos umgestalten können. Das heißt, als die zweiten Wahlen waren, sind wir abgewählt worden und sind die, die vorher die Macht hatten, wiedergewählt worden. Denen ging es aber auch nicht besser. Auch nach 8 Jahren war die Riesenaufgabe noch nicht zur Zufriedenheit aller erfüllt. Und dann haben wir uns geeinigt, die zwei Gruppierungen, wir regieren ab sofort beide gemeinsam zusammen. Und das machen sie offensichtlich erstaunlich gut, seit inzwischen nur einer ganzen Reihe von Jahren schon, dass die von gestern und die von heute miteinander zusammen überlegen, was für die knapp 4 Millionen Mongolen in einem Land, das 4,5-mal so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland, wie die vorankommen. Und ein Leben führen, zu dem sie selber auch Ja sagen können.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich von Ihrem Reiseziel Mongolei erfahren habe, weil wir im letzten Jahr am 3. Oktober im Schweriner Schloss eine Diskussion hatten zum Thema Flucht aus der DDR. Und aus dem Publikum kam ein Statement, ja, wir hatten ja eigentlich alles, wir konnten halt nur nicht nach Paris beispielsweise fahren. Aber ich glaube, in die Mongolei hätte man eventuell sogar reisen dürfen. Ich fand das ganz interessant, dass 35 Jahre nach der friedlichen Revolution im Publikum ganz unwidersprochen so ein Statement gebracht wurde. Was würden Sie sagen, woran liegt es, dass man 35 Jahre nach der friedlichen Revolution, 30 Jahre nach der Einigung Deutschlands oder Einheit Deutschlands, dass man so ein Meinungsbild in Ostdeutschland hat heute? Es gab eigentlich alles, uns fehlte es an nichts. Wir konnten halt nur nicht nach Paris, London, Madrid, New York und so weiter.
Ja, die Stimmen gibt's offensichtlich. Mich würde als erstes interessieren, der das sagt. Ist das einer, der als Erwachsener schon in der DDR gelebt hat? Ist es eines seiner Kinder, die von ihm gehört haben, wie das in der DDR gewesen ist? Oder ist das jemand, der mit seinen Eltern darüber überhaupt noch nicht geredet hat, der aber offensichtlich auch im Geschichtsunterricht in seiner Schule heute über die deutsche Teilung und die sehr unterschiedlichen zwei Gesellschaften nichts gehört hat? Oder dass die Geschichte für ihn kein Thema ist, dass ihn das überhaupt nicht interessiert. Zurück zu den Ersten, also die, die es bewusst miterlebt haben, haben für meinen Eindruck sich entweder nie für Geschichte, auch nicht für deutsche Geschichte interessiert. Oder es reichte ihnen für ihr Leben, dass sie eine Wohnung hatten und eine Arbeit hatten. Was man lesen durfte, wohin man verreisen durfte, welche Filme man sich anschauen konnte, welche Bücher man lesen konnte. Das alles hat diesen Menschen offensichtlich nicht interessiert. Und der hat wahrscheinlich, wenn er zu den 75% DDR-Bürgern gehörte, die allabendlich ausgereist sind, auch nach dem Mauerbau ausgereist sind, dank ARD und ZDF, haben 75% aller DDR-Bürger, vermutlich 75%, allabendlich gesehen, wie die Deutschen im Westen leben. Wie anders als sie in der DDR. Und das, was bei uns propagandistisch immer gesagt worden ist, war, die armen Kerle im Westen, die werden ausgebeutet und geknechtet. Und bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik geht es den Arbeiter und Bauern glänzend. Da haben viele von denen, die dieses Fernsehen jeden Abend gesehen haben, gedacht, so gut wie die im Westen möchten wir auch gerne leben. Mit ihren Chancen, mit ihren Möglichkeiten, ihren Freiheiten. Wir haben uns sicher sogar manches Mal gefragt, sind die so viel besser als wir? weil die so viel mehr Chancen und Möglichkeiten haben. Und auf die Fallen, mich jetzt unbeliebt zu machen, wir haben nicht gedacht, dass die besser sind als wir. Und wenn man dann nicht enttäuscht aufhörte nachzudenken, sondern sich fragte, woran liegt's denn dann, wenn die nicht so viel besser sind? Da gibt's eigentlich nur noch eine Antwort, Licht am System. Aber ich frage mich so manches Mal bei denjenigen, die DDR noch erlebt haben und heute so tun, als ob das sei für die allermeisten ein Wunschparadies gewesen, ob sie ein ganz schlechtes Gedächtnis haben oder ob sie, wie wir alle, alltäglich in den Spiegel schauen, beim Rasieren, beim Haarekämmen, beim Pudern, was auch immer, und sehen sich dabei selber in die Augen. Manchmal hoffe ich mit der Frage, wie ist es denn eigentlich mit dir? Mit deinen Vorstellungen, mit deinen Träumen, mit dem, was du machen wolltest, mit dem, was du dir vorgenommen hast. Bist du eigentlich ein lieber Kerl, ein mutiger Kerl oder einer, dem alles scheißegal ist? Und wer will die letzte Frage schon mit Ja beantworten? Man braucht also ein Stück eigene Würde, eigene Zufriedenheit. Da war man ja ohne Falten. Man war jünger. Och, und die Zeit soll nur schlecht sein?
Kann nicht. Nee. Das geht nicht.
Und da ich selber ja mit dazu beigetragen habe, nein. Jetzt wäre ich alt. Jetzt stelle ich auf immer fest, die Demokratie ist ja nicht so süß, wie ich mir das erträumt habe. Es ist ja nicht mit den bunten Bildern getan. Offensichtlich ist auch die berufliche Betätigung anstrengender, differenzierter. Und ich habe wahrscheinlich gedacht, weiterleben wie in der DDR, bloß viel bequemer und viel besser. Ohne aber zum Beispiel meinen Ehrgeiz auf der Arbeit zu vergrößern. Wir haben noch viel zu tun. Hinzu kommt nämlich auch noch, wir haben 40 Jahre lang in einer Diktatur gelebt. Mit ganz anderen Denk- und Verhaltensstrukturen als die Menschen in der alten Bundesrepublik. Und darum sind jetzt, dank des Verlaufes in der Geschichte, zwei Teile unseres Volkes, die 40 Jahre lang völlig unterschiedlich gelebt, gedacht, gehandelt, geplant, geträumt haben, die sind jetzt zusammen. Wir werden uns viel mehr Zeit geben müssen miteinander. Wir werden viel öfter miteinander reden müssen, erzählen von den jeweils anderen Erfahrungen. Und wir werden zum Glück für uns alle begreifen lernen, dass eine Demokratie, in der wir heute leben, viel anspruchsvoller, viel komplizierter ist als eine Gesellschaft, wo ein Generalsekretär oder eine Partei bestimmt, was wir alles zu denken und zu machen hätten. Das war Unterjochung, das war eingesperrt sein. Heute öffnen sich rein theoretisch alle Türen. Aber wir müssen uns einmischen, wir müssen mitmachen, wir müssen kritisieren. Aber wir müssen auch zu Kompromissen bereit sein. Und das ist das eigentliche Geheimnis einer Demokratie. Wir Menschen müssen, um frei leben zu können, selbstbestimmt leben zu können, bereit sein, auf die anderen auch zuzugehen und sich darauf zu einigen, wenigstens 51% von uns allen, welchen Weg wir gehen sollen. Und das ist bei 82 Millionen, die gegenwärtig in Deutschland leben, sicher komplizierter, als wenn wir 17 Millionen sind, die auf den Generalsekretär hören müssen.
Interessanterweise, im letzten Sachsenmonitor aus dem Jahr 2023 wurde auch nach der Demokratiezufriedenheit in Sachsen gefragt. Und erstaunlicherweise ist in der jüngeren Generation eine größere Demokratiezufriedenheit. Hängt das damit zusammen, Ihrer Ansicht nach, dass es halt in der jungen Generation nach 35 Jahren, man ist einfach Deutscher in einer deutschen Demokratie, in der Bundesrepublik Deutschland, in der freien demokratischen Grundordnung sozusagen zu Hause, und man hat nicht diesen Bruch von 1989-90 erlebt. Hängt das damit zusammen, dass auch vielleicht Frustration eher in der älteren Generation, Demokratiefrustration in der älteren Generation konstatiert werden kann oder bei Umfragen festgestellt wird? Und Was vielleicht als Anschlussfrage, inwieweit ist eigentlich die Aufarbeitungsarbeit, die Sie auch in der Bundesstiftung machen, die Sie vorher in den beiden Enquete-Kommissionen gemacht haben, die sich ja wirklich mit den 40 Jahren SED-Unrecht, Unrechtsstaatlichkeit in der DDR auseinandergesetzt hat, inwieweit ist diese Aufarbeitungsarbeit Demokratieerziehung auch für die ältere Generation, nicht nur für die junge Generation, sondern für die Erlebnisgeneration in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland?
Zu Ihrer ersten Frage, ich glaube, es hat tatsächlich ein bisschen was damit zu tun. Die, die jünger als 25 sind, haben ein tagtägliches, tiefes Erleben von DDR nicht erlebt, weil sie kleine Kinder noch waren, oder ja, haben es gar nicht erlebt, weil sie später geboren worden sind. Die sind, hoffe ich jedenfalls, ein Stück weit zumindest in der Gesellschaft, in der sie bisher leben, und sie leben in keiner anderen, angekommen. Mit aller Kritik, die Gesellschaft, in der wir leben, ist natürlich auch kein Paradies. Sie wird von uns Menschen gestaltet. Und die Annahme vieler Kommunisten ist nur eine Frage der Zeit, und dann sind wir alle entwickelte sozialistische Persönlichkeiten, ist für meinen Eindruck ein völlig irrwitziges, falsches Bild von uns Menschen. So sind wir nicht. Die 82 Millionen sind alle anders.
Das wäre auch kein Paradies.
So ist es. Und darum ist eben die große Herausforderung, ja, einen gemeinsamen Weg zu finden, mit dem möglichst viele von den 82 Millionen leben können. Aber zurück auf die heute Jugendlichen. Von wem haben die in ihrem bisherigen Leben über die Deutsche Demokratische Republik gehört? Entweder ja nicht, weil man darüber zu Hause nicht spricht und es in der Schule nicht vorgekommen ist. Oder man hat es von seinen Eltern gekriegt. Und die haben nun nicht jeden Tag erzählt, was sie für schlechte Zeugnisse haben oder wo sie in der DDR geschwiegen haben, wo sie vielleicht hätten versuchen sollen, Nein zu sagen. Außerdem hatte man damals noch das schöne bunte Gesicht und die Frauen haben einen hinterher geguckt und heute guckt keiner mehr. Also redet man auf dem Hintergrund von angenehmen Erfahrungen, die man gemacht hat, von dem Leben, das man damals erlebt hat, und gibt das erzählenderweise, vielleicht noch mit Fotos, die man zeigen kann, wie schön das an der Ostsee war, gibt man an seine Kinder weiter. Das wird man sehen müssen. Und dann, ja, gibt es die aus dem Westen, die nie mit Osten was zu tun hatten. Und für mich ist das die große Herausforderung heute und wird es ganz bestimmt auch noch morgen sein, dass wir das begreifen müssen, 40 Jahre anders, und die sind noch nicht fertig. Die Lebenserfahrung steckt ja in uns drin. Und wenn ich mich eingerichtet hatte in der Deutschen Demokratischen Republik, da ganz gut zurechtgekommen bin, auch mal in eine Mongolei oder eine Tschechoslowakei in Urlaub fahren konnte, dann habe ich das verdrängt, dass ich meine Hochzeitsreise nicht nach Paris machen durfte. Es hängt also viel davon ab, wie wir heute miteinander umgehen und wie wir von der Zeit erzählen, die wir erlebt haben. Das ist allerdings auch die große Herausforderung in unserer Gemeinschaft. Die allermeisten, das werden jeden Tag mehr, kennen nur Demokratie. Diktatur kennen sie nicht. Und die Demokratie kennen sie natürlich mit all ihren Fehlern, mit all ihren Unzulänglichkeiten, mit all ihren Ungerechtigkeiten, auch mit all dem Schönen und Guten, aber auch mit dem Anderen. Und nun kommt so ein alter Knochen an wie Icke und sagt ihnen, das, was du heute hast, bei allem Ärger, bei allen Schwierigkeiten, bei allen dich erfüllten Wünschen, ist ein Goldstück im Vergleich zu dem, wie dein Leben wäre, wenn du heute in einer Diktatur leben müsste. Wenn einer oder eine Partei darüber bestimmt, was du machen musst, was du denken musst, und wenn du es nicht tust, wirst du dafür bestraft. Da bestimmen die, was du in der Schule anzuziehen hast. Die bestimmen, in welche Kinder- und welche Jugendorganisation du gehen solltest, um auch weiterhin in der Schule und im Beruf Chancen und Möglichkeiten zu haben. Bei uns gab es nicht 3, 4, 5, 10 unterschiedliche Jugendorganisationen, sondern bloß eine. Und die verstand sich als, ja, die zukünftige Elite der bestimmenden Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Sodass ich glaube, wenn man das alles mit hineinnimmt, die 40 Jahre, die wir so unterschiedlich erlebt haben, die Probleme, die ein erheblicher Teil der ehemaligen DDR-Bürger zumindest die letzten 30 Jahre gehabt hat, etwa 70% der berufstätigen DDR-Bürger haben nach der deutschen Einheit ein völlig anderes Leben geführt. Oft einen anderen Beruf. In einer x-beliebigen Dorfgemeinschaft gab es eine RPG. Da haben die, die im arbeitsfähigen Alter waren, in diesem Dorf haben zu 99% alle in der RPG gearbeitet. Die RPG gibt es nicht mehr.
Landwirtschaftliche Produktion.
Und die landwirtschaftliche Produktion sieht so aus, dass höchstens noch ein Zehntel der Arbeitskräfte gebraucht werden wie damals in der DDR. Was passiert denn jetzt mit den 90%? Die haben einen anderen Beruf ergreifen müssen, was sicher nicht für jeden einfach war, schon gar nicht bequem. Die mussten in eine Stadt ziehen oder in ein anderes Land. Ich weiß, dass die nach Skandinavien gezogen sind und in eine Schweiz gezogen sind. Die Frauen sind weggegangen, weil die beweglicher noch waren als ihre Männer. Und die Männer schreien jetzt und sagen, ich suche eine Frau. Und die leiden darunter. Warum sollen die ihr heutiges Leben schaufeln? Und dass denn aber über 70% heute einen Weg gefunden haben, das ist ein ungeheurer Erfolg, eine ungeheure Leistung. Wir reden bloß zu selten darüber. Die laute Töne von sich heben, sind, Entschuldigung, Leute, die nicht so weit denken können, wie ein Huhn scheißt.
Das ist nicht so weit. Und zum Thema Aufarbeitung, das ja praktisch sofort mit der Einheit ein Riesenthema wurde, allein durch die beiden Enquete-Kommissionen seit 1992, die von Ihnen geleitet wurden, und auch mit der Bundesstiftung Aufarbeitung, würden Sie sagen, dass dieses Aufarbeitungsthema in den letzten 35 Jahren einen wichtigen Anteil geleistet hat an der Demokratieerziehung beider deutschen Bevölkerung oder der einen deutschen Bevölkerung?
Das wage ich so nicht zu sagen, weil ich auch zu wenig kenne von den 82 Millionen. Wir merken es an Leuten, die jüngere deutsche Geschichte studieren. Die gucken natürlich in diese 32 Bände an.
29.000 Seiten.
Ja, und lesen es sicher nicht von der ersten bis zur letzten Seite. Das wäre eine Lebensaufgabe. Aber das, was sie da drin interessiert, weil sie es für ihr Studium brauchen, weil sie wissen, wenn sie das nicht zur Kenntnis nehmen, wenn das nicht vorkommt, haben sie gar keine Chance, jetzt ihren Doktor zu machen oder eine anständige Position in der Universität zu kriegen. Otto Normalverbraucher wird es ein paar geben, die wissen, wo man das kriegen kann oder wie man es elektronisch kriegen kann, wie ein Lexikon mal reinzuschauen. Wir haben eine Fülle von Veranstaltungen gemacht als Stiftung. Eigene Veranstaltungen. Oder die Hälfte dessen, was uns die Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr zur Verfügung stellt, an Geld, um handlungsfähig zu sein. Das sind inzwischen rund 10 Millionen Euro jedes Jahr. Das geht in Gruppen rein, in Persönlichkeiten rein, die sich mit dem Thema geteilte deutsche Geschichte beschäftigen. Dazu arbeiten, Bücher schreiben, Filme machen, Und. Dass die arbeiten können, dass sie wenigstens Teile des erforderlichen Geldes als Mutmacher bekommen sie von uns. Eine Fülle von Büchern sind nur deswegen was geworden, weil die zum Teil von uns materiell unterstützt worden sind. Es gibt eine ganze Reihe von Tonaufnahmen, die gemacht worden sind. Die Stiftung selber macht und hat dazu schon, ich weiß gar nicht wie viele, jedenfalls viele, viele, viele Zeitzeugen. Interviews. Also da, wo Leute von ihrem Leben und ihren alltäglichen Erfahrungen in der DDR erzählen. Weil Leute wie ich auch irgendwann und aller Wahrscheinlichkeit nach früher als diejenigen, die heute 30 sind, uns verabschieden müssen, sind nicht mehr da, können also nicht mehr erfragt werden, können nicht mehr erzählen. Dieser Schatz muss bewahrt werden. Ich glaube, die Stiftung hat im Augenblick auch das größte Foto.
Archiv,
so ist es. Über die DDR oder von auch westlichen Journalisten, die zum Teil reizvollere oder interessantere Fotos über die DDR gemacht haben, als einer, der die Fotos fürs neue Deutschland
Barbara Klemm zum gemacht Beispiel hat. Für die FAZ.
So ist es. Das sind Kostbarkeiten, mit denen man auch nochmal zeigen kann, dass manche Vorstellungen von dem, wie die DDR gewesen sein soll, Einzelne haben sie ja vielleicht so wirklich erlebt. Aber die oberen 10.000 sind tatsächlich eben bloß 10.000 gewesen. Und denn alle die ja offensichtlich für Kultur, für Bildung, für ein selbstbestimmtes Leben nicht so viele Punkte gegeben haben, dass das für sie wichtig ist. Wir sind leider an manchen Stellen, wir Menschen sind leider entweder so sehr mit unserem Alltag beschäftigt, dass wir da wahnsinnig drum kämpfen müssen, oder wir sind in einer, ja, meiner Meinung nach, denn dummen Einstellung. Ist uns das fast bequemer, wenn uns ein anderer sagt, bei uns war es der Generalsekretär, was wir alles denken, machen sollen und was wir nicht denken und machen sollen. Kann ja bequem sein. Und man hat immer einen, auf den man mit dem Finger zeigen kann, sagen, der da oben, der hat Schuld, dass es das jetzt nicht gab oder dass das nicht funktioniert hat. Und heute, die Demokratie ist risikovoller. Vieles musst du selber entscheiden. Mit dem Risiko, dass du dich falsch entscheidest. Und dann kannst du nicht sagen, da hat der Generalsekretär Schuld dran, sondern die Suppe musst du selber auslöffeln.
Ich habe in Schwerin im letzten Jahr, am 3. Oktober, erlebt, dass Hunderte von Bürgern aus Mecklenburg-Vorpommern, die angereist waren zu diesem Einheitsfest, nicht nur gemeinsam gegessen und getrunken und Musik, zu Live-Musik getanzt haben, sondern dass sie auch zu diesen Informationsständen der Stasi-Unterlagenbehörde gegangen sind, auch zur Bundesstiftung gegangen sind und sich informiert haben. Und viele Hunderte haben ihre Stasi-Unterlagen beantragt, also die Einsicht beantragt. Und 35 Jahre nach der friedlichen Revolution hat mich das doch sehr, sehr überrascht. Und die Zahlen sind ja noch viel, viel höher, weil die meisten Leute kommen nicht nach Schwerin, um da auf einem Straßenfest diesen Antrag zu stellen. Wie erklären Sie sich, dass 35 Jahre diese Stasi-Krake und diese unglaubliche Überwachung durch auch ungefähr geschätzt 1 Million inoffizieller Mitarbeiter und vieler, vieler offizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, dass dieses Thema für so viele Menschen auch 3,5 Jahrzehnte nach der Einheit noch so wichtig ist, dass man sich jetzt erst traut zum Teil. Also die Leute, die das jetzt machen, die sagen ganz oft, ja, ich habe mich vorher gar nicht getraut. Ich hatte Angst, dass ich da Namen lese von Menschen, die mir viel bedeuten, Ehemann oder Kind vielleicht sogar oder Eltern oder Lehrer, die mich verraten haben, die mein Vertrauen missbraucht haben. Aber wie erklären Sie sich, dass diese hohe Anzahl an Anträgen immer noch gestellt werden?
Das wird meiner Meinung nach so lange passieren, wie es Menschen gibt, die diese DDR noch bewusst erlebt haben. Zum Teil, ich habe das selber erlebt, zum Teil gibt es Menschen bis heute, die sich nicht trauen, da reinzugucken, weil sie sich nicht sicher sind, ob das jemand aus ihrer Familie war oder aus dem engen Freundeskreis. Und weil sie nicht wissen, wie würde ich damit umgehen, wenn ich jetzt weiß, der oder die hat schlecht über mich geredet oder ich konnte deswegen nicht zu meinen Verwandten, bei der Hochzeit zum in den Westen fahren, weil mir das von dem oder der durch eine Information bei der Staatssicherheit versaut worden ist. Das hat also, glaube ich, ein Stück weit was mit Angst zu tun. Umgekehrt auch, dass andere deswegen sagen, ich will es mir gar nicht angucken, auch aus dem Grunde. Das kann man aber natürlich innerhalb seines Lebens, und wir sind ja über 30 Jahre vergangen, denkt man darüber heute ein bisschen anders nach, vielleicht auch gelassener, als man das damals getan hat. Oder von eigenen Kindern weiß ich auch, ja, die haben sich dann natürlich einmal dafür interessiert, war ja nur spektakulär, also was ist da über unseren Vater gesagt worden. Aber an der einen oder anderen Stelle sind sie selber vorgekommen. Und das hat sie natürlich interessiert. Und da haben sie nicht gezittert, das kam natürlich noch dazu, weil sie nur ja heute in einer anderen deutschen Republik leben und von daher bloß verwundert sein können oder erschrocken, was ist das für ein System gewesen, ne? Denn auch noch mit dem Anspruch, wir sind das erste und einzige Arbeiter- und Bauernsystem unter deutschem Namen. Denn gibt es die, die den Reiz haben, es ist ihnen fast egal, aber doch mal reingucken, ist ja interessant. Man merkt es auch beim Verkauf solcher Bücher, nicht? Bücher, wenn Leute aus ihrem eigenen Leben erzählen und eben deutlich machen, da ist was gewesen. Also wenn ich an Wolfgang Schübe zum Beispiel denke, nicht? Ein Rechtsanwalt in der DDR, der zu unserer Kerngruppe dazugehörte, im Auftrag der Stasi da mit reingekommen ist, in dem Falle über mich.
Wir sind in die mitten, Kirchengemeinde?
Nee, nicht in der Kirchengemeinde, sondern in unsere Gruppe, als es darum ging, was können wir jetzt eigentlich tun? Als wir dabei waren, nach Berliner Appell und Gründung von Friedenskreisen im Bereich der evangelischen Kirche in der DDR. Denn das war ja ein Problem bei uns. Ihr habt natürlich welche, die sich Gedanken darüber machten, auch angesichts der Riesendemonstrationen, die zum Beispiel in der alten Bundesrepublik gegeben hat. Aus diesen Abrüstungsverhandlungen, geplanten Abrüstungsverhandlungen, kann nur was werden, wenn nicht das passiert, was gegenwärtig passiert, dass der Osten sagt, wir sind für den Frieden, wir wollen auch nur Frieden. Die Bösen, die den Krieg wollen, sind die im Westen. Ihr müsst abrüsten. Da wird gar nichts passieren. Wenn wir es nicht schaffen, also wir DDR-Bürger, wir Polen, wir Tschechen, wir Ungarn und, wenn wir es nicht fertig bringen, unseren Regierenden zu sagen, ihr seid da genau so gefordert. Nur wenn wir gemeinsam an der Stelle was verändern, werden wir tatsächlich zu ernsthaften Abrüstungsverhandlungen kommen. Und dann haben wir uns, nachdem uns das klar war, uns gefragt, na wo denn, wie denn, bei der FDJ? Oder bei den Kollegen, bei der Nationalen Volksarmee oder im volkseigenen Betrieb? Völlig unmöglich. Und die einzige Einrichtung, die bereit war, uns die Türen zu öffnen, oft auch deswegen, weil die Frage, was können wir machen, was müssten wir jetzt machen, natürlich auch erfreulicherweise sich eine ganze Reihe von Pastorinnen und Pfarrer gefragt haben, die gesagt haben, ja, ich mache die Tür auf. Leute aus der Gemeinde, aber auch Leute, die sagen, mich interessiert das Thema, ich will dazukommen. Und so entstanden über Jahre immer mehr sogenannte Friedenskreise in der DDR. Wir haben uns nachher sogar getraut, nachdem das ein paar Jahre scheinbar problemlos lief, Ökogruppen. Wir haben also angefangen, uns Bereiche in der DDR anzugucken, wo sowas von verantwortungslos mit unserer eigenen Natur umgegangen wird. Dass wir gesagt haben, hier geht es auch, wie bei dem anderen Thema auch, um unsere Zukunft. Um unsere Kinder, um unsere Enkelkinder. Und in dem Bereich hat die Angst, die wir hatten, unangenehm aufzufallen, schlechter behandelt zu werden als die anderen in einer Gesellschaft, die schon eine Mangelgesellschaft ist, noch schlechter behandelt zu werden, weil man zu erkennen gibt, so manches von dem, was der Honecker da macht, ist ja sowas von falsch oder sogar schlimm und verantwortungslos. Die einzige Gruppe, in der man sich überhaupt versammeln konnte, immer auch dann mit der Angst, na, sitzt doch hier einer von der Stasi drunter. Diese Möglichkeiten gab es eben im Bereich der evangelischen Kirche in der DDR. Und das wurden dann so viele, dass die nicht mehr in den Versammlungsraum passten, dass die nicht mehr in die Kirchen drin passten. Die Kirche war voll und es standen immer noch welche dabei. Und damit ging es dann auf der Straße. Immer gewaltfrei. Einmal hatte das was mit unserer Herkunft zu tun, Kirche. Und zum Zweiten auch, wir erinnerten uns ja, wie das beim Arbeiteraufstand in der Deutschen Demokratischen Republik gewesen ist.
1953.
So ist es. Da hat man auch mit Waffen, waren Stöcker, Stangen, Scheiben kaputt gemacht, Türen kaputt gemacht und haben damit ja, das Argument geliefert, wir mussten ja Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Und eine unserer wichtigsten Losungen war keine Gewalt. Und das haben wir, glaube ich, zu 99,9% auch durchgehalten. Von uns gab es keine Gewalt. Gewalttätigkeiten gab es praktisch nur vom Staat. Und von daher ist er ein Stück gehemmt gewesen. Und wir kamen in eine Situation hinein, wo wir auf einmal feststellten, die Angst, wir könnten alle kaputt gehen. Unserem Planeten gibt es möglicherweise morgen nicht mehr, wenn wir jetzt nicht in das Rad reingreifen, dass es stehen bleibt. Diese Angst wurde größer als die Angst, zu kurz zu kommen, dafür bestraft zu werden, dass man mal den Mund aufgemacht zu haben. Das heißt, die Angst hat die Seiten gewechselt. Uns war auf einmal anderes. Noch wichtiger, die Angst, die andere Angst war nicht ganz weg, aber sie hat nicht mehr 99% unseres Tuns ausgemacht. Die Unsicherheit der Mächtigen in der DDR ist natürlich größer geworden. Da gab es dann auch Probleme, wenn ich noch früher 1989 denke, da ist es uns gelungen zu beweisen, dass bei den sogenannten Volkswahlen massiv betrogen worden ist. Das hat natürlich auch ahnungslose Mitglieder in den sogenannten Blockparteien oder in der SED getroffen. Das hätten sie ihren Parteien ja überhaupt nicht zugetraut, dass die auf einmal etwas tun, was auch nach den Gesetzen der DDR strafrechtlich bewährt gewesen ist. Ja, und dann kam dazu, das muss man natürlich auch noch sehen, dass die DDR finanziell zahlungsunfähig war, pleite. Wir waren nicht mal mehr in der Lage, die Zinsen unserer Schulden zu bezahlen. Inzwischen hatte Gorbatschow seit 1985 nicht bloß begonnen, die Sowjetunion ein Stück weit zu verändern, sondern damit natürlich auch den ganzen Warschauer Vertragbereich, also all die osteuropäischen Staaten, die im Grunde auf das hörten, was ihnen in Moskau gesagt worden ist. Und die KSZE-Akte von 1975, in der also auch all die Länder des Warschauer Vertrages per Unterschrift sich dazu verpflichtet hatten, unter anderem die Menschenrechte einzuhalten. Da hat zwar Mielke getobt darüber, dass Honecker das unterschrieben hat.
Neben Helmut Schmidt.
So ist es, aber dann hat der Honecker zu dem Mielke gesagt, umsetzen tun wir das natürlich nur nach unseren Maßstäben in der Deutschen Demokratischen Republik. Das hat den Mielke aber trotzdem nicht zu 100% überzeugt, aber...
Zu Recht, wie wir heute wissen.
Ja, so ist es. Ja, also, und dann wurden das immer mehr. Das Signal kam nachher aus Leipzig, Anfang Oktober 1989, eine Veranstaltung, wo das erste Mal etwa 10.000 da waren. Krenz war zu der Zeit für Sicherheit in der DDR verantwortlich, weil Erich Honecker noch auf der Kur gewesen ist. Und er hat dagegen das machen können, weil auch vor Ort alle überrascht gewesen sind. Die 10.000, die standen jetzt zum Teil draußen, weil sie gar nicht mehr reinpassten. Und dann sind die da drinnen, die da rauskamen, nachdem das vorbei war, eben nicht, habt ihr Pech gehabt, an den Süffisant vorbeigelaufen, die da draußen standen, sondern man kam spontan auf den Gedanken, jetzt laufen wir noch ein paar Schritte gemeinsam, ihr sollt mit dazugehören. Und dann sind die einen halben Kilometer oder so hier laufen und haben sich dann aufgelöst. Das ist dann Erich mitgeteilt worden und dann hat der getobt, sicher nicht freundlich mit Egon Krenz geredet und hat dann wörtlich gesagt, die werden mit 30.000 beim nächsten Mal kommen, das werden noch mehr sein. Und so wird sich das immer weiterentwickeln, wenn wir nichts tun. Wir müssen die am nächsten, am 9. so empfangen, dass sie nie wiederkommen. Dann hat man sich von staatlicher Seite darauf vorbereitet. Staatssicherheit, Nationale Volksarmee, Polizei, Kampftrupp und Medien, mit denen man immer wieder Leute fragte, etwa auch von den Kampftruppen, was würdet ihr denn machen, wenn die Konterrevolutionäre da alle ankommen und randalieren? Ja, wenn die denn randalieren und die Deutsche Demokratische Republik in Schwierigkeiten bringen wollen, würden wir mit der Waffe in der Hand die DDR verteidigen. Und das stand in der Zeitung so, um Angst zu vermeiden. Sodass man davon ausgehen kann, die denn an dem Tag da waren oder hingehen wollten, haben sich sehr genau überlegt. Gehe ich da hin oder gehe ich da nicht hin? Bin ich bereit, das Risiko zu tragen, dass ich zusammengeschlagen werde oder dass ich hinterher meinen Arbeitsplatz verliere oder meinen Studienplatz. Ja, und dann sind geschätzte 70.000 gekommen. Und da hat der Staat denn es nicht mehr geschafft, an der Stelle für sich helfend, stärkend zu handeln. Sie wollten sie auseinanderschlagen, als gerade alle einmal auf den ganzen Leipziger großen Ring rumgelaufen sind. Und dann haben die sich aufgelöst. Und der Satz, den ich immer wieder gerne gebrauche, der ist an dem Abend eben gefallen, dass die da nicht eingegriffen haben, trotz der Worte von Honecker. An diesem Abend hat die Angst die Seiten gewechselt. Denn wenige Tage später, Alexanderplatz in Berlin, da haben wir uns das erste Mal getraut, die Veranstaltung anzumelden. Das andere waren ja alles konterrevolutionäre Dinge, die spontan kamen. Aber jetzt in Berlin haben wir das vorher angemeldet, haben gesagt, wir wollen jetzt eine Demonstration machen und wir wollen zum Ausdruck bringen, was sich an dieser DDR ändern muss. Und man hat nicht mehr getraut, das abzusagen, zu verbieten. Und dann sind da, weiß ich nicht, weiß keiner so genau, kann man ja gar nicht sehen. Aber 500, 600, 700, vielleicht sogar noch mehr, 1000 sind auf dem Alexanderplatz gewesen. Das erste Mal eine Großdemonstration in der DDR mit Plakaten, die die Bürger selbst gemacht haben. Vorher hat das Politbüro 10, 12, 15 Modelle bestimmt und die durften denn alle tragen in der DDR. Man konnte sich überall zu Hause fühlen, weil alle hatten dieselben Bilder. Jetzt aber, ja, kam jeder mit seinem Plakat. Erfreulicherweise, es gibt einige Museen in Leipzig und in Berlin, wo man sich zumindest einen erheblichen Teil dieser Plakate heute noch angucken kann.
Sie waren ja sehr früh schon, sehr Jahren in der Opposition aktiv, wurden von der Stasi nicht nur beobachtet, sondern auch, waren auch Opfer mehrerer Anschlagsversuche gegen ihr Leben und gegen ihre Familie. Wann waren Sie trotzdem durch diese Dynamik, die Sie gerade geschildert haben, aus Oktober, November 89, wann waren Sie trotzdem überrascht, dass aus den wenigen Tausend, die vorher den Mut gehabt haben, plötzlich Hunderttausende unter über 1 Million Menschen mobilisierbar waren, die gegen das System, gegen den Staat auf die Straße gegangen sind? Gab es so ein Überraschungsmomentum überhaupt für Sie? Oder war das für Sie ganz selbstverständlich? Jetzt
haben Sie es wuchs. Es fing ja wirklich an mit Robert und mir, mit dem Berliner Appell. Da waren wir zwei. Und das ist aber offensichtlich ein Impuls gewesen, zu sagen, die haben ja recht. Das geht ja um uns alle. Und dann entstanden diese Friedenskreise. Ich kann mich noch erinnern, unter denen, das waren am Anfang zumindest ungeheuer fluktuierende Gruppen. Ich sehe einen noch heute vor mir, der zu mir kam, ein fremder Mensch, und sagte, Herr Pfarrer, ich habe richtig Angst, hier zu sein. Ich habe das lange überlegt, ob ich hier hin gehe oder nicht hin gehe. Weil ich ja davon ausgehen muss, unter den 30 oder 40, die hier sitzen, ist mindestens einer, wenn nicht mehr, von der Staatssicherheit. Und die kriegen vielleicht raus, dass ich hier mit dabei bin und wer ich bin. Aber wir müssen ja was machen. Und dann kam der zweimal oder dreimal. Und dann sagte er, ich will Ihnen das sagen, ich halte nie aus, ich komme nicht wieder. Ich habe jetzt 2 oder 3 Monate lang, bin ich zitternd hierher gekommen. Und ist ja alles noch so wie vorher. Das halte ich nicht aus. Und dann ist er nicht wiedergekommen. Die hat es natürlich auch eben. Wir haben Kern gehabt. Die hatten sich inzwischen so weit frei geschwommen, dass sie gesagt haben, ja, mir ist es nicht egal, ob es Europa, ob es den Planeten morgen noch gibt oder übermorgen gibt. Und ich versuche eine Antwort auf die Frage zu finden, wie soll mal das Leben meiner Kinder aussehen? Die Zahl wurde immer größer. Es gab ja dennoch auch eine immer größer werdende Zahl jeder von Menschen, die gesagt haben, dass sich hier was verändert, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich stelle, obwohl es überhaupt keine juristische Möglichkeit gibt, ich stelle einen Ausreiseantrag, die oft ihre Arbeit verloren haben. Mit der Begründung, das können wir den Patienten, das können wir denen, die in diesen Laden einkaufen gehen, nicht zumuten, das auf immer von einem Verräter. Das war denen also klar. Und wir haben Leute im kirchlichen Friedhof untergebracht. Bei uns in der Gemeinde war einer. Die haben ihre Möbel verkauft, weil sie kein Gehalt mehr leben mussten. Denn ARD und ZDF gab es beim ersten Arbeiteraufstand in der DDR. Und ich habe mich hinterher so manches Mal gefragt, was wären daraus geworden, wenn es damals schon ARD und ZDF gegeben hätte. Nicht? Denn die waren ja nur dank KSZE, die waren ja akkreditiert in der DDR. Und zumindest in Berlin konnten sie filmen, da brauchten sie also keine Erlaubnis für. Ja, die Bilder, Prag über den Zaun geklettert, hier mit, da sind es wieder so viel gewesen, dafür sind so viel gewesen. Die Bilder waren abends im Fernsehen. Nicht im DDR-Fernsehen, sondern im Westfernsehen. Aber 75% haben ja jeden Abend Westfernsehen geguckt. Das heißt, das war in jeder Wohnstube. Und dann haben auf immer Leute gesagt, entweder ich hau jetzt ab, ich stelle auch so einen Antrag, oder ich gehe mit zu denen dazu. Und wir sind natürlich dann mutiger geworden, als wir merkten, trotz aller Wut, sie haben diese Friedenskreise nicht zersprengt. Sie haben aufgepasst, meinten, sie beherrschen sie, wissen, was da losgeht. Dann sind wir eben auf den Gedanken gekommen, ja, Ökologie, müssen wir machen. Das nächste, politische Sensation, Menschenrechte. Da haben wir aber nicht über die Chilenen geredet oder die Südafrikaner, sondern Einhaltung der Menschenrechte in der DDR. Haben sie ohne mehr getraut, was dagegen zu machen. Und dann haben wir in einer solchen Gruppe auch gesagt, so, ist ja völlig unmöglich, dass immer noch so viele Leute die Deutsche Demokratische Republik so wählen, wie sie ist. Die müssen doch bei den Wahlen betrügen. Und dann haben wir das erste Mal 1988 versucht. Das ist eine Volkskammerwahl gewesen. Und da sind wir ein paar Pimpeln in Berlin nicht waren wir gar nicht in der Lage, eine Aktion daraus zu machen, die eine Bedeutung hätte für die ganze DDR. Wir haben dann bloß 2 oder 3 Wahllokale kontrollieren können. Also wir sind als Zuschauer bei den Wahlen mit dabei gewesen und haben dann die Zahlen, die sie in dem Büro genannt haben, aufgeschrieben.
Im Frühjahr 89?
Nee, das war noch ein Jahr davor, Volkskammerwahlen. Aber wie gesagt, die Zahlen, die wir hatten, zeigten ja, da haben wir an dem Tag ein anderes Ergebnis, das sie selber genannt haben, aufgeschrieben, als das, was am nächsten Tag in der Zeitung stand. Aber da konnte man nicht sagen, in der DDR wird betrogen. Das nächste waren die Kommunalwahlen. Da waren die Wahlkreise viel kleiner. Und dann sind wir schon in der Lage gewesen, fast in ganz Berlin, ganz Ostberlin, in jedem Wahllokal mit 2 Personen mit drin zu wählen. Haben wir aufgeschrieben. Und am nächsten Tag war klar, nachdem Ian Krenz das offizielle Wahlergebnis bekannt gab, dass wir erbärmlich betrogen worden sind. Und an dem Abend haben wir es vermutet, aber inzwischen wissen wir, dass ich habe keine einzige Wahl in der DDR, bei der nicht mit Betrug gearbeitet worden ist. Ne? Und das, obwohl auch in der DDR Wahlbetrug mit Strafe bewährt gewesen ist. Nie einer im Knast gewesen. Das alles hat uns natürlich Mut gemacht. Wir wurden immer mehr. Wir sahen die Bilder im Fernsehen. Westliche Journalisten interessierten sich für uns, machten Interviews mit uns. Es gab dennoch immer mehr, die sich trauten, ja, westlichen Journalisten Interview zu geben. Damit waren sie ja selber drinnen zu sehen und. Also das ist etwas gewesen, was der Berliner Appell war 82. Das hat schon ein paar Jahre gedauert. Erstens haben wir nicht losgelassen. Zweitens wurden wir immer selbstbewusster. Und drittens, für mich selber kann ich nur sagen, ich habe mir gedacht, na gut, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie da wieder einsperren. Aber da ich ja nur schon 8 Monate Knasterfahrung hatte, habe ich gesagt, na, für was mir wichtig ist, mache ich das doch jetzt. Würde ich das doch jetzt wieder machen. Ich habe mich allerdings bei jedem gefragt, wie weit würdest du denn gehen? Wie viele Jahre würdest du denn mitmachen? Also was machen, obwohl du wahrscheinlich so und so viele kriegst. Und wo sagst du, Schluss aus, das geht nicht mehr. Hatte denn inzwischen natürlich auch begriffen, auch von anderen, die dann rausgeschmissen worden sind aus der DDR, die könnten noch ganz anders als nur einsperren. Zum Glück muss ich dazu sagen, ich habe mich denn der Illusion hingegeben, mehr können sie nicht machen. Der Platz des himmlischen Friedens, den kann die DDR in Europa nicht machen.
Das ist ja immer noch Putin, wie weit Krenz tatsächlich diese chinesische Lösung, wie er das genannt hat, bevorzugt hätte. Also das brutale Erschießen von tausenden Demonstranten.
Naja, er hatte zumindest unterstützt. Also das lässt sich beweisen, dass er die chinesischen Genossen beglückwünscht hat für die Art und Weise, wie sie die Konterrevolution vernichtet haben. Also ein Friedensfürst ist er meiner Meinung nach zumindest von seiner Grundüberzeugung nie gewesen. Aber wie gesagt, ich dachte nur mit einer gewissen Sicherheit, bestimmte Dinge kannst du machen. Du entscheidest selber, an welcher Stelle du nicht mehr mitmachst, weil es zu viel wird. Hatte denn inzwischen aber auch durch das immer mehr Wachsen begriffen, wir werden dieses Land nicht verändern können, wenn wir alle im Knast sitzen, sondern wenn wir aufpassen, dass wir, wenn irgend möglich, die Grenze immer ein bisschen weiter rausschieben, aber nicht so weit, dass sie zertrümmern müssen. Und dann dachte ich, na, du bist inzwischen so bekannt, dich können sie nicht einfach umbringen. Das geht in Mitteleuropa nicht mehr. Naja, und so schien es ja auch zu sein. Als ich dann die eine oder andere Akte dann doch noch vorfand, ein Großteil ist ja vernichtet worden. Nee, das, was ich für ein menschliches Versagen oder für einen technischen Fehler hielt, das sind alles absichtsvolle Unternehmungen des Ministeriums für Staatssicherheit gewesen. Ne?
Und dann haben sie einen Schutzengel gehabt.
So ist es. Und einmal so richtig. Ne? Da wäre ich fast, das Auto, in dem ich saß, der Diensttrabant, der war total zertrümmert. Und ich hatte bloß das Glück, dass ich, das war noch ein alter Trabi mit einem schrecklichen Gurt, den habe ich also, wenn irgend möglich, nicht benutzt. In dem Falle auch nicht, sodass ich als das Auto also praktisch brutal zum Stoppen gebracht worden sind, weil ein anderer reinfuhr mit einem größeren Auto, bin ich rausgeflogen, durch die Frontscheibe rausgeflogen. So ein paar Spuren sehe ich heute noch, wo denn das Glas offensichtlich härter war als mein Kopf. Aber ich bin rausgeflogen und nicht zusammengedrückt worden. Und das war 2 Kilometer vom nächsten Krankenhaus entfernt. Und dann haben die sofort festgestellt, dass meine Hände und meine Füße anfingen steif zu werden. Und haben mir gesagt, jetzt, wir müssen sie sofort operieren oder sie sind von hier an querschnittsgelähmt. Und das haben sie ja offensichtlich mit Erfolg gemacht. Ich habe jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Kopf. Ich kann mich nicht mehr so gut umdrehen, sodass ich vor 2 Jahren aufgehört habe, Auto zu fahren, weil ich mir gesagt habe, nee, das wirst du jetzt für dich nicht, für das Auto nicht und für andere Leute, die da mit reinziehst, das willst du nicht riskieren. Und ich gebe ehrlich zu, ich weiß nicht, ob ich alles gemacht hätte, wenn ich das gewusst hätte, dass es tatsächlich um Leben und Tod gegangen ist.
Wir hatten letztes Jahr in der Uniklinik Rostock mit Professor Spitzer gesprochen, der zu den Spätfolgen der Stasi-Zersetzung auch Patienten arbeitet. Würden Sie sagen, nach 35 Jahren dieses Kapitel, das Sie vom Staat auf eine brutale Art und Weise verfolgt wurden, das haben Sie für sich gut verarbeitet oder kommen da auch diese Sachen, diese Unfallerlebnisse, kommen die Ihnen wieder in den Sinn und belasten die noch?
Wenn ich mich jetzt mit Ihnen nicht über dieses Thema unterhalten könnte, weil ich immer noch Bürger der Deutschen Demokratischen Republik bin und weil Egon Krenz der Große immer noch regieren würde, der lebt ja immer noch, der könnte also immer noch regieren, dann würde ich da wahrscheinlich anders drauf reagieren müssen, wenn ich es denn überhaupt wüsste. Ganz anders reagieren müssen als ich jetzt. Also ich weiß bloß, ich habe ungeheuer Glück gehabt. Und das Wesentliche, wir haben gewonnen.
Also eine persönliche Bilanz aus 35 Jahren friedlicher Revolution und deutscher Einheit, dass Sie gewonnen haben.
Ja. Oh ja. Und eben, ja. Das war ja noch besser, als ich dachte, dank Gorbatschow. Wir haben ja nicht an die Abschaffung der DDR gedacht, damals. Das hat heute behaupten das ja so manche, dass sie an nie an was anderes gedacht haben als eine deutsche Einheit. Also auch von den DDR-Bürgern. Aber ich habe ja über sowas alles nachgedacht. Und habe mir gesagt, warum sind denn eigentlich sowjetische Soldaten hier? Ergebnis Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die sind mit dem Verlust von Hunderttausenden von Soldaten hierher gekommen, dass sie jetzt hier sind. Und träumen von einer Weltrevolution. Also oh, keinesfalls zurück, sondern wenn wir noch nach, wenigstens bis an die Grenze des Atlantik kommen. Das ist eigentlich unser Ziel, Weltrevolution. Warum sollten die freiwillig jetzt zurückkehren? Aus welchem Grund sollten die zurückkehren, nachdem sie dafür so viel bezahlt haben? Fand ich später bestätigt, als ich nachher Minister für Abrüstung und Verteidigung war und dennoch das Vergnügen hatte, war Jahre vorher festgelegt worden, die 1990er Sitzung des Warschauer Vertrages sind immer reihum gegangen und im Mai 1990 war lange vorher festgelegt, Gastgeber ist die Deutsche Demokratische Republik. Die letzte Sitzung des Warschauer Vertrages, wo noch alle am Tisch saßen, ist von mir, dem Waffendienstverweigerer Militärknast, geleitet worden. Ich habe dann dem Ungarischen, da war denn der zweite Zivilist da, das war ein Professor aus Budapest, und der oberste Kommandierende der Sowjetarmee versuchte den Ungarn nur immer wieder dazu zu nötigen. So nach dem Motto, die Deutschen verlieren wir jetzt hier wohl. Der Eppelmann sagt auch immer wieder, wir wollen raus. Aber kein anderer. Sie versprechen mir jetzt, sagte er zu dem Ungarn, dass Ungarn nie aus dem Warschauer Vertrag austreten wird. Da konnte ich ja nur als Vorsitzender sagen, Kollege so und so. Ich muss Ihnen sagen, der darf ja nicht. Der kann jetzt, selbst wenn er wollte, darf der nicht sagen, wir werden nie austreten. das ist mindestens die Regierung, wenn nicht so ja das Parlament, anders geht's ja nicht. Und dann hat er auch aufgehört, nicht? Aber ich habe vorher zu ihm schon gesagt, ich würde in der Mittagspause mit ihm reden wollen, da kam er auch. Und dann hatte ich aber einem Offizier vorher Bescheid gesagt, er soll mal Material erarbeiten über die Umweltsünden der sowjetischen Soldaten in der Deutschen Demokratischen Republik. Also darüber muss ich ja mit meinem Kollegen mal reden, wie gehen wir damit um. Naja, und dann kam der Rin, machte es sich gemütlich, zog also seine Uniformjacke aus. Man sah dann seine Weste da drunter und seine Hosenträger, legte die Mütze weg, fühlte sich also richtig wohl. Und nun hörte er auf einmal den Vortrag von dem und wurde immer unruhiger. Und denn ich habe gedacht, wir reden jetzt über die Erhaltung des Friedens, aber nicht über so einen Blödsinn damit. Das will ich nicht. Hat gesagt, ja, werden Sie sich wo anhören müssen. Wir gehen ja, und dann muss man sich überlegen, wie kommen wir an der Stelle anständig auseinander. Vergessen Sie nicht, wer den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, war seine Antwort. Und dann anzunehmen, die gehen einfach mal so raus, weil wir sagen, wir wollen nicht mehr. Also auch Leute, die ich denn da spontan mal fragen konnte, na wie denn? Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, da kann natürlich keine Antwort kommen, nicht? Das ist ja völlig klar. Sodass wir unter den Gegebenheiten gesagt haben, das, was wir im Augenblick machen können, ist, hoffentlich, es wurde dann ja immer besser, eine andere DDR, freier, bunter, erfolgreicher, demokratischer und. Also wir dachten an das, von dem wir meinten, das kann man ja eventuell erreichen, dank Gorbatschow. Und dass das dann ja alles ganz anders wurde, weil wir auf einmal feststellten, das sind ja nicht bloß die Polen und wir, sondern auf einmal alle, und die Sowjetunion fiel auseinander. Die Balten auf einmal, bewundere ich immer noch, ne? Die standen ja dann auch mitten im Winter, ja, Panzern gegenüber, ne? Und sind dann nie weggegangen. Und naja, von daher, weil so manche aus dem Westen dann so komisch kickte, ne? Zur Wahrheit gehört es dazu, dass wir, und ich meine eben auch realistischerweise, gesagt haben, wir können jetzt bloß was scheinbar Machbares machen. Das heißt aber nicht, dass die sowjetischen Soldaten abziehen. Schon ja nicht jetzt gleich.
Und Sie haben einmal bei einem anderen Gespräch gesagt, dass bei den letzten Wahlen, die in der DDR vor der Einheit stattgefunden haben, 1990 die Mehrheit der Wähler nicht nur Parteien gewählt haben, die nicht SED waren, sondern Parteien gewählt haben, die sich ganz explizit dafür ausgesprochen haben, so schnell wie möglich der Bundesrepublik vereint zu werden. Wie relevant waren tatsächlich diese Wahlen dafür, dass es dann am 3. Oktober 1990 zur deutschen Einheit gekommen ist?
Hat einen erheblichen Einfluss darauf gehabt. Helmut Kohl, wenn man ihn gefragt hätte im stillen Stübchen und keine Aufnahme dabei, hätte vielleicht gesagt, das ist mein wichtigster Grund, weiß ich aber nicht. An dem Tag, an dem die Mauer aufging, keine Stunde vorher, an dem Tag hat Helmut Kohl seinen Löffel fallen lassen und hat gesagt, liebe polnischen Freunde, ich komme übermorgen wieder, aber jetzt muss ich sofort nach Berlin. Und von da an hat er mit all seinen guten Beratern, Kollegen und, oder den Amerikanern und weiß ich, mit wem er alle geredet hat, von da an hat er alles richtig gemacht. Aber vorher, er war kein Fantast. Ich weiß nicht, wie leid wir ihm getan haben. Er war über die Entwicklung, war für ihn alles in Ordnung. Fand er gut. Ist ja dadurch auch fast unsterblich geworden. Ne?
Als Kanzler der Einheit.
So ist es. Na, das ist, und das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Er alleine, auch mit Hilfe des amerikanischen Präsidenten, hätte er es nie geschafft. Wenn es nicht die DDR-Bürger auf der Straße gegeben hätte. Ja, wann, wie? Dritter Weltkrieg? Geht nicht. funktioniert nicht, wenn man es ernst nimmt. Und dann muss man sehen, es gab nur ein paar Wochen. Es gab zwei demokratisch gewählte deutsche Regierungen. Und einen wesentlichen Einfluss auf die Verhandlungen, nicht nur was das deutsch-deutsche Verhältnis anging, sondern auch das internationale, haben beide Regierungen gehabt. Stoltenberg hat, als ich ihm vorschlug, wir fahren gemeinsam zu allen Grenzländern des Vereinten Deutschlands, als wir noch zwei Regierungen waren, hat er abgelehnt. Hat mir dann mal, als wir alleine waren, gesagt, das würde mir Genscher nie verzeihen. Der Vorschlag ist gut, hat er gesagt. Ich habe das denn, soweit ich das konnte, alleine gemacht. Und habe gesagt, wir haben gelernt. Wir Deutschen haben aus unserer Geschichte gelernt. Und ihr merkt es ja an den Westdeutschen, wir können berechenbar sein. Wir sind faire Nachbarn. Unterstützer, Kollegen und. Ihr braucht keine Sorge zu haben, dass das wieder größer werdende Deutschland mit 16 Millionen Menschen mehr, dass wir dann wieder anfangen zu träumen, Europa so zu machen, dass sie alle nur noch das wollen, was wir wollen. Haben wir gemacht. Oder ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Markus Meckel und mir, wo uns dreien klar war, wir müssen bei all dem, was jetzt passiert, geplant wird, gemacht wird, gesagt wird, müssen wir darauf achten, dass die Sowjetunion dazu auch Ja sagt. Wir dürfen nichts tun, was für die eine so totale Provokation ist, dass sie alles wieder zumachen. Ich weiß nicht, ob der Gedanke nicht mehr zu beachtende Frage bei Helmut Kohl und Umgebung gewesen ist. Der hat gefragt, wie kriege ich die Verbündeten dazu? Das war ja nicht ganz einfach, wie wir wissen, nicht? Mit Italien und mit Frankreich zum Beispiel. Und das alles in Ordnung, hervorragend, nicht? Auch vor allen Dingen mit der amerikanischen Unterstützung, die er damals hatte. Und zum Glück auch, dass aus dem Nichtverhältnis zwischen Helmut Kohl und Gorbatschow nachher ja fast ein kameradschaftlich freundliches Verhältnis geworden ist. Auch deswegen, weil Kohl ihm gewaltig ökonomisch geholfen hat. Ne? Zu einer Zeit, als Gorbatschow ihn anrief und sagte, bei uns steht eine Hungersnot und entsprechende Krawalle stehen bei uns bevor. Wir haben nichts um die Leute satt zu machen. Und dann hat er Kohl angerufen. Und dann hat er gesagt, nachdem er sich erkundigt hat, wir können Ihnen helfen. Das hat der Gorbatschow natürlich nie vergessen. Und dann war nur auch noch glücklich, dass sein Nachfolger nicht Putin gewesen ist. Der hätte nur noch nett gesagt. Sagt er auch heute noch. Ja, und wie gesagt, zwei deutsche Regierungen, die eine Fülle von Verträgen abgeschlossen haben zwischen Deutschland 1 und Deutschland 2. Und dann, wie gesagt, die besondere Behandlung oder die besondere Rücksichtnahme, nicht Behandlung, besondere Rücksichtnahme im Blick auf das, wie weit ist das jetzt der politischen Spitze in der Sowjetunion zuzumuten? Nicht? Wie lange machen die da mit und sagen jetzt nicht nur einfach nicht? Sodass ich glaube, das ist tatsächlich was Gemeinsames gewesen und hätte auch nur etwas Gemeinsames sein können. Auch das muss man natürlich noch sagen. Am Anfang waren ja tatsächlich bloß die laut, die gesagt haben, wir wollen die andere DDR. Dass das dann zu einem, wir wollen nicht bloß ein Volk sein, wir wollen auch ein Land sein. Das kam durch die Sachsen mit dazu. Und wenn ich das richtig sehe, bei einer Veranstaltung, bei der eben Helmut Kohl gewesen ist, mit Tausenden von Leuten, die da mit dabei gewesen sind. Und erst dann ist es zu einer Formel geworden, die viele vertreten haben. Ich sagte nur fairerweise mit dazu und sage es in Klammern. Die das am Anfang laut gerufen haben, die waren 14 Tage vorher noch nicht auf der Straße. Also wir waren, glaube ich, an der Stelle realistischer und verantwortlicher. Zum Glück ist das ja alles gut ausgegangen, alles richtig gut ausgegangen. Und zum Glück eben auch hat sich Kohl mit seiner Vorstellung durchsetzen können, wenn müssen wir gleich machen. Wir wissen nicht, und wir wissen ja, wie die Geschichte auch gelaufen ist. Wenn er es nicht so schnell hätte machen können, wären wir vielleicht immer noch getrennt.
Was bedeutet für Sie der 35. Tag der Einheit in diesem Jahr?
Ja, 93 Jahre werde ich alt werden. Wenigstens, ich habe meiner Frau versprechen müssen, wenn wir das denn gemeinsam feiern, ist meine zweite Frau, die erste hat irgendwann gesagt, ich halte das nicht aus und ist dann gegangen, obwohl wir damals 4 Kinder miteinander hatten. Und die hat das nicht mitgekriegt. Sie ist selber aus dem Pfarrhaus, als sie wissen. Und sie hat das nicht mitgekriegt, dass ihr Mann völlig anderer Pfarrer gewesen ist als ihr eigener Vater. Und dann musste sie gehen, weiß ich nicht, hat du Angst gehabt. Ich bin abgeholt von nach dem Berliner Appell und dann fiel die Stasi über unsere Wohnung her. Und da war also Evi mit 4 Kindern, ne? Und der Alte war im Knast. Damit hat sie natürlich nicht gerechnet. Und dann war die Angst eben auch entsprechend. Und dann war ich 10 Jahre alleine und dann fand aber noch mal eine Frau, sie müsste mich heiraten und da hatte ich dann auch nichts dagegen. Sie sagt da fröhlicherweise immer noch, unaufgefordert, du machst noch immer alles richtig. Und deswegen hat die also gesagt, gut, also wir gehen jetzt mal davon aus, 93, dann wird aber neu verhandelt.
Gut, ich verstehe, wie Sie den 3. Oktober sehen, auch als tatsächlich als ganz großes persönliches Lebensthema.
Und als Glück.
Ja.
Hängt ja was mit dran. Glück für Europa. Auch wenn ich im Augenblick sage, seit 2,5 Jahren fürchterlich, nicht? Und wir haben manche Signale nicht gesehen. Man hätte ja vorher schon sehen können, wie man mit Völkern umgegangen ist in der großen Sowjetunion, die heute noch dazugehören, die eigentlich auch gerne hätten selbstständig sein können. Nicht? Und wir haben völlig vergessen, wie man mit Georgien umgegangen ist, heute noch. Steht nicht jeden Tag in der Zeitung, aber da sind ja immer noch russische Soldaten oder Moldau, Transnistrien. Ja. Und die Sorge, Drohung in Richtung baltischer Staaten, die ja nun so ein Stück zum Glück den Vorteil haben, dass sie inzwischen unter anderem auch NATO-Mitglied sind. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir eine solche Chance der Ukraine nicht gegeben haben. Denn wäre dieser Angriff möglicherweise nicht erfolgt. Denn all das, was nachher auch gesagt worden ist, wir sind zu sehr nach Osten gezogen, nicht? Und das alles ist völlig anders abgemacht gewesen. Das stimmt ja nicht, entspricht ja nicht der Historie. Das, was Deutschland versprochen hat, unser Außenminister Jens Scheidt, die beiden haben ja Gespräche geführt, bei denen ich im Normalfall nicht dabei gewesen bin. Und das, was sie versprochen haben, nach all dem, was ich weiß, war, um da ein Stück Sicherheit und Sorge bei, wahrscheinlich noch bei Gorbatschow, war, es wird keine NATO-Soldaten auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik geben. Das Versprechen ist hier halten worden. Und sollte Genscher tatsächlich irgendwo mal gesagt haben, was ich nicht glaube, wir werden aufpassen, dass die anderen nicht, dann hätte er sofort als Außenminister rausgeschmissen werden müssen, weil er damit gezeigt hätte, wie unfähig er ist, Außenminister zu sein. Ein deutscher Außenminister kann doch nicht sagen, die Balten werden nie in Europa oder werden nie in der NATO sein. Oder wer von den anderen auch. Der Demokrat musst du doch wissen, das entscheiden die selber. Die werden mich nicht vorher fragen, ob ich damit einverstanden bin. Nicht? Also ist eigentlich nach unseren Strukturen völlig undenkbar. Tja, und Ukraine haben wir nicht alles richtig gemacht. Und Putin hätten wir eben, wie auch immer, hätten wir auch ein bisschen früher Halt sagen müssen.
Das ist kein und jetzt, schönes.
So ist es. Und nun gibt es mindestens 2 Parteien in Deutschland, die ja der Meinung sind, damit wir nicht zu viel an die Ukraine bezahlen müssen, wie auch immer, sollen die sich mal damit abfinden, dass wir die Wünsche von Putin erfüllen und dann wird alles gut sein. Das Schlimme ist, dass die eine Partei davon erschreckend viele Wähler im Augenblick hat, ne? Und bei der anderen Partei hängt sicher auch ein Stück weit damit zusammen, dass es offensichtlich eine ganze Menge von Menschen gibt, ja, die nicht wissen, wo die herkommt, die Warenknecht. Dass die in einer Sondergruppe der Linken gewesen ist, weil sie die alle viel zu lasch fand.
Kommunistische Plattform.
Ja, so ist es, so ist es. Sie träumt immer noch von dem, der die Partei neuen Typus ist. Na, nicht bloß als Idee hatte, sondern auch umgesetzt hat, nicht? Wir regieren und wenn wir regieren, regieren wir immer. Und wie man die wehren kann, so nach dem Motto, ich gebe ihr mein Schicksal in die Hand, für mich nicht zu begreifen. Also sie selber, nicht? Klar, sie hält sich offensichtlich für die Größte und die Schlauste und. Aber dass es Leute gibt, die bereit sind, ihr nachzufolgen.
Nicht viele, aber zu viele.
Na ja, so ist es. Na, mindestens in einer Regierung sind sie drin, nicht? Wenn nicht sogar in zwei, das weiß ich jetzt nicht mal genau. Ja, aber deswegen Aufarbeitung. Deswegen so ein bisschen Traurigkeit, dass es offensichtlich immer noch zu viele Einrichtungen, Kirchen, Schulen, Universitäten gibt, in dem das Thema deutsche Teilung und den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie nicht vorkommt. Und die Gefahr wird jeden Tag größer. Je mehr Menschen sterben, die DDR erlebt haben, die Diktatur erlebt haben. Und dann gibt es im günstigsten Fall noch Leute, die über Diktatur und Demokratie lesen können, aber die nicht mehr aus ihrer eigenen Erfahrung dazu was sagen können. Na, dann erzähl doch mal eben, der keine Lehrstelle gekriegt hat oder der nicht das Studienfach gekriegt hat, der da haben wollte, erzähl ihm doch mal, dass Demokratie viel besser ist als Diktatur. Also das Risiko wird immer größer. Und ich habe nicht den Eindruck, dass die Leidenschaft immer größer wird. Dann müssen wir an der Stelle total was verändern. Meine Hoffnung ist, dass das gelingt, in dem Augenblick, als das ist, dritte, vierte Generation. Dass dann Leute sagen, ja, ich bin hier zu Hause, ich kenne ja nicht damit. Und da das alles ganz anständig ist, letzte Geschichte, die mir einfällt, ein Taxifahrer vor 4 Wochen holt mich von zu Hause ab, muss mich offensichtlich erkannt haben und fängt sofort an, über den Politiker zu schimpfen. Ist ein älterer Herr, nicht? Och, schrecklich, und die da oben und die, die keine Ahnung haben, nur an sich denken, es ist nicht auszuhalten, ich reiß aus. Und meine Frau inzwischen auch, die sagt, oh, ist ja alles so schrecklich, ist alles so schrecklich, das halt man nicht aus. Wir reisen aus. Wohin denn? Frag ihn. Wohin denn? Fing er fast an zu heulen. Keine Antwort drauf gehabt. Hat gesagt, kann ich verstehen, dass ihm da nichts einfällt. Mir fallen auch nicht so viele Länder ein, wo ich sage, da ist das Leben leichter, da ist das Gesundheitssystem besser. Da ist die Unterstützung, wenn du keine Arbeit hast oder auch ja nicht arbeiten willst, größer und so weiter, bis Rechtssicherheit und. Es gibt eigentlich bloß eine Alternative, sich einmischen in das, was das Land, in dem sie leben, machen. Versuchen an der Stelle, wo sie sagen, das geht aber so nicht, das mit zu verändern. Sie müssen ja nicht unbedingt Kanzler werden, kann ja vielleicht auch ein bisschen weniger sein. Ich weiß nicht, ob ich ihn davon vielleicht wenigstens überzeugt habe, dass er nun nicht in der Mongolei hielt.
Vielen Dank, Herr Eppelmann. Das war ein wunderbares Gespräch und vor allem eine schöne Schlussanekdote, die doch nochmal auf den Punkt gebracht hat, warum wir 35 Jahre deutsche Einheit feiern.
Richtig.
Vielen Dank und alles Gute für die nächsten 11 Jahre.
Danke, danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.